Kern 84.
Wir haben letztes Mal besprochen, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Und jetzt kommt der heutige Text. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge Hecken, nämlich deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wenn also eben von Müdigkeit die Rede war, dann wünsche ich Ihnen das Gegenteil von Müdigkeit, nämlich diese unerhörte Freudigkeit, die in diesen zwei Psalmversen ist. Mein König und mein Gott, nicht? Und da ist eine Freudigkeit drüber, die wünsche ich uns. Wenn ich bloß die Dinge ein bisschen tiefer machen könnte, die sind einfach zu hoch für mich. So. Ja, da steht sich noch so ein Apparat, so. Furchtbar, diese moderne Technik. Ich stamme aus dem vorigen Jahrhundert. Ich habe gewissermaßen den Text in drei Teile eingeteilt. Ich möchte zuerst den Vers 3b besprechen. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wunderlich, nicht wenn da hieß, die Seele freut sich, wenn wir noch verstehen, also Leib. Der Psalmist will sagen, der ganze Kerl, nicht von der Haarspitze, wenn er noch eine hat, bis zum Fußzehen, freut sich im lebendigen Gott. Dieses Wort spricht etwas von der Vitalität eines richtigen Christen. Ich wurde mal aufgefordert, in der Staatsbauschule, wie ich noch Studentenpfarrer da oben war, einen Vortrag zu halten über das Thema, warum sind die Menschen so langweilig? Da habe ich gesagt, da will ich gern drüber reden, nicht? Und ich wäre beinahe an der Frage hängen geblieben, dass die Menschen tatsächlich unsagbar langweilig sind, nicht? Unsagbar langweilig. Was ist die Menschheit für ein tramtüdliches Geschlecht? Und dann habe ich gesagt, nicht? Erst wenn ich tatsächlich eine Wiedergeburt erlebe, eine Wiedergeburt, durch den Eingriff Gottes in mein Leben, dass ich ein Kind Gottes werde, dann hört die Langeweile auf. Es gibt eine geistliche Vitalität. Es gibt auch natürliche Vitalität, nicht? Aber es gibt eine geistliche Vitalität. Also in Malachi 3 zum Beispiel heißt es nicht, ihr werdet aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ich denke an David, der vor der Bundeslade her gesprungen hat und getanzt hat, dass seine Frau Michael ihn verachtet hat. Da spürt man so etwas davon, nicht? Oder wenn der Paulus im Gefängnis schreibt, freut euch im Herrn alle Wege. Und Armer, sage ich, freut euch, wenn er mit Silas geschlagen, gegeißelt im untersten Kerker anfängt, Loblieder zu singen um Mitternacht. Wissen Sie, da spürt man etwas von dem explosiven Wesen eines wiedergeborenen Christen. Und das meint der Psalmist, wenn er sagt, mein Leib und Seele, also der ganze Mensch, freut sich im lebendigen Gott. Ich hoffe, dass bei jedem Satz, den ich hierzu sage, Sie sich fragen, habe ich da was von? Ist das bei mir der Fall? Gehen Sie mal über Kettwiger Straße, fragen Sie, sind Sie ein Christ? Sagt jeder ja. Und dann müssen Sie mal fragen, haben Sie sich eigentlich schon mal gefreut, richtig gefreut im lebendigen Gott? Gucken die Leute sich unverständnislos an, das gibt's gar nicht, ne? Wenn ich diesen Satz lese, Sie sehen schon, dass ich in Gefahr bin, meinen drei Teilen gar nicht durchzukommen, nicht? Wenn ich diesen Satz lese, wenn ich unendlich liebe, mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott, dann kommt mir es vor, als spüre ich etwas von dem Glanz der ersten Schöpfungstage vor dem Sündenfall. Nicht? Wie die ganze Schöpfung durch die Hand Gottes hervorgegangen, ihm zujauchzt, nicht? Und dann der erste Mensch, die Augen aufschlägt, als er ihm seinen Odem einbläst. Der war sicher, mein Leib und Seele freuen sich im Lebendigen. Inzwischen ist der Sündenfall geschehen. Und wir sind in einer Welt, in der der Teufel regiert. Und wo eine Menschheit abmarschiert ist vom lebendigen Gott. Und da gibt es ja noch keine Freude. Die brauchen Karneval mit Suff und Narrheit, sonst können sie es gar nicht aushalten. Nicht? Gönnen sie es ihnen, aber machen sie bitte nicht mit. Nicht? Aber es gibt in dieser gefallenen Welt eine Gemeinde Jesu Christi, eine wiedergeborene Gemeinde. Und bei der bleibt dieses Lob, das also vor dem Sündenfall da war, bleibt es bestehen. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Ich habe für mich, ich lese jedes Jahr einmal die ganze Bibel durch. Wenn Sie im Tag 3 Kapitel lesen, kommen Sie durch. Und da habe ich wieder vorne angefangen, am 1. Januar. Da bin ich jetzt so an den Geschichten, so im ersten Buch Mose. Das ist mich einfach so gepackt, wie Geschichte von der Hagar in der Wüste, wie sie verläuft und der Herr ihren Brunnen zeigt. Dass sie trinken kann, ihrem Kind Wasser gibt. Und sie nennt den Brunnen, du Herr, siehst mich. Das spürt man etwas davon. Er lebt wirklich, er ist da, der nimmt sich um mich an, ganz real. Und er hat meine kleine armselige Verlorenheit gesehen. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Das durchzieht die ganze Bibel. Das wäre eine Bibelarbeit wert. Und das geht dann durch bis zur Offenbarung in der neuen Welt. Lesen Sie mal Offenbarung, die letzten Kapitel, nicht? Wo da die Rede ist von der neuen Welt, wo keine Sünde, kein Tod und kein Leid mehr ist. Da ist es, mein Leib und Seele. Auch hier ist ein Schuh frei, kommen Sie gerade nach vorne her. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Da habe ich das Wörtchen dabei und das Streichen, auf das alles ankommt. Lebendiger Gott. Sehen Sie, die Welt kann viel von Gott reden. Aber es ist meistens nicht vom lebendigen Gott die Rede. Nicht die Propheten, die spotten schon über die Götzen immer. Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Sie sind Holz und Stein, da äppeln sie drüber, die Propheten, dass die Heiden tote Götter haben, selbstgemachte. Die moderne Welt hat auch ihre selbstgemachten Götter, auch die christliche Welt. Bitte?
Lauter?
So, muss ich näher ran an dieses Ding hier? Oh, geht so besser? Wie schrecklich. Dann kann das keiner ein bisschen lauter stellen da oben dann. Sehen Sie, da ist also vor Jahr ein Buch oder vor 2 Jahren ein Buch erschienen von einem englischen Bischof, der heißt Robinson. Honest to God, erschienen in deutscher Sprache. Gott ist anders. Es hat jeder gekauft, aber keiner hat es gelesen, Gott sei Dank, nicht? Haben Sie es sogar gelesen? Nein, gekauft hat jeder, nicht? War ein Bestseller. Aber das sind so Bücher, die jeder kauft, aber keiner liest. Außer wir Pastoren. Wir haben auch Rosenbergs Mythos gelesen seiner Zeit, den keiner gelesen hat, nicht? Und da sagt dieser englische Bischof, dass das natürlich auch ein Mythos sei, die Vorstellung eines jenseitigen Gottes, der außerhalb der Welt stehe. Und kommt dann zur Definition, Gott ist die Tiefe des Daseins. Können Sie sich das unter vorstellen, oder Tiefe des Daseins? Also ich auch nicht. Verstehen Sie, das ist doch Geschwätz. Das ist kein lebendiger Gott. Und ich habe sehr oft den Eindruck, dass man sogar hier unter uns von Gott reden kann. Und es ist gar nicht der Schrecken und die Freude drüber, dass er wirklich da ist und wirklich lebt. Das ist unheimlich, dass wir das Wort Gott und Gottes Begriff und alles brauchen können. Aber es ist nicht die Begegnung mit dem lebendigen Gott dahinter. Freuen kann ich mich nicht an einem Gottesbegriff. Die Tiefe des Daseins macht mich nicht glücklich. Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Also hat der der Mathematiker Pascal, dieser große Geist, so wundervoll ausgedrückt. Er hat in seinen Rock eingenäht, fand man nach seinem Tod, eine Art Bekenntnis gehabt, das so anfängt: Gott nicht der Philosophen und Gelehrten Gott, sondern Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wundervoll ausgedrückt, nicht? Nicht der Philosophen und Gelehrten Gott, das wären Begriffen, Gottesbegriffen, Dogma, eine Lehre, sondern der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der gehandelt hat, der geredet hat, der gerufen hat, der hineingewirkt hat in Menschenleben, nicht? Der ist gemeint. Bitte fragen Sie sich mal, ob Sie den lebendigen Gott kennen. Also, jetzt in diesem Jahr geht es mir ganz besonders auf, wie gerade das in der Bibel, was die Gelehrten ärgert, so im Alten Testament, dass Gott so menschlich ist oder zornig sein kann, dass gerade das Großartige ist, dass er lebendiger Gott ist, der mich zerschlagen kann und der mir böse sein kann und der sich rumdreht, wenn ich ihn anrufe und mich in die Arme nimmt. Verstehen Sie? Denn du ist, dem ich gegenüberstehe. Ich muss sagen, wenn ich manchmal morgens aufwache, dann bin ich glücklich, dass ich mich nicht mit der Religion belasten muss, sondern ein lebendiger Gott da ist. Ein Du, dem ich morgens mit dem ersten Atemzug Guten Morgen sagen kann. Verzeihen Sie, also wie ich so Guten Morgen sagen kann. Herr, ich danke dir, dass ich aufwachen darf und dass immer noch gilt, dass ich dein Kind bin. Oh, ich wünsche uns, das kann man, sehen Sie, ich fühle selber so einen schönen Satz wie den: Mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Der macht alle Auslegungen nur schlechter. Nicht? Dieser Satz, den möchte ich Ihnen einhämmern, dass Sie, also wenn Sie morgen früh aufwachen, ihn beinahe unbewusst wiederholen müssen. Weil Gott ein lebendiger Gott ist, darum sind die Geschichten der Bibel wahr. Darum kann ich sie glauben. Der kann ein Jonah wirklich hinterhergehen, wie er fliehen will, und ihn einholen und keine Ruhe geben, bis er gleich Ninive hingeht. Und dieser Gott kann verkündigen lassen: Ninive geht in 40 Tagen. Sie kennen doch die Geschichte, ja? Ninive geht in 40 Tagen unter und dann reut es ihn, wie sie Buße tun. Das ist der lebendige Gott. Glauben Sie mir, man ärgert sich an den Geschichten der Bibel nur, wenn man einen Gottesbegriff hat. Verstehen Sie? Ein Dogma, eine Lehre, einen ausgehöhlten, selbstgemachten Gott. Dann ärgert man sich an der Lebendigkeit Gottes, die uns in der Bibel gezeigt wird. Und es geht mir wie dem Gottfried Daniel Krummacher, dem Erweckungsprediger, Erweckungsprediger des Wuppertals, von dem der Professor Tholuck sagte, er ist ein Liebhaber der Torheit Gottes. Was der Mensch in der Bibel ärgert und töricht erscheint, das ist gerade das Schönste. Denn hier wird deutlich, wir haben es mit einem Gott zu tun, der lebendig ist, der handelt. Ich hätte nicht 40 Jahre Pfarrer sein wollen, wenn ich nicht mit einem lebendigen Gott hätte rechnen dürfen. Und eine ganze Menge von Ihnen sind doch ein Beweis dafür, dass Gott in Menschenleben eingreifen kann, es rausholt und an ihm was tut. Vorige Woche bekam ich einen Brief. Ich bekomme einen Haufen Briefe, aber manche sind schrecklich. Da fragt zum Beispiel einer, nicht wahr, welche Sprache haben die Menschen vor dem Turmbau zu Babel gesprochen? Ich habe gesagt, wahrscheinlich Englisch, nicht? Blödsinnig ein Brief. Aber da kam also ein Brief, wie ich den gelesen hatte, ging ich in die Küche zu meiner Frau und habe gesagt, kann man schlecht verstehen da drüben, spreche ich zu schnell. Soll ich langsamer sprechen, ja? Das ist eben die Vitalität, ja. Ja. Da ging die Küche meiner Frau und sagte, du, ich habe heute den ergreifendsten Brief meines Lebens bekommen. Ich hätte ihn am liebsten wörtlich vorgelesen, aber ich will Ihnen nur kurz den Inhalt sagen. Vor 2 Jahren hatte ich eine Evangelisation mit einer Leiterfreizeit vom Weiglerhaus in Oberstdorf. Und da kamen hauptsächlich Kurgäste. Und da begrüßte ich mal auch eine Familie aus dem Siegerland. War so nett, kam jeden Abend Vater, Mutter und ein Sohn. Und dann schrieb die Frau jetzt. Es sei so wundervoll gewesen, wie ihr 13-jähriger Junge in der Evangelisation wirklich gepackt worden sei. Er habe zu ihnen gesagt, also lieber Vater, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Nun hätten sie beide gedacht, was so ein Junge sagt, kann man nicht so arg viel drauf geben, nicht? Der gibt leicht Stimmungen nach. Aber von da ab sei er wie umgewandelt gewesen. Und dann schreibt sie, und ein halbes Jahr später ist er gestorben. Ziemlich schrecklich gestorben an Krebs. Das habe ich gar nicht gewusst, dass Kinder Krebs haben können. Das ist ja unheimlich. Und das sei etwas Erschütterndes gewesen für die Eltern, wie die Sterben dieses 13-jährigen Jungen eine Gewissheit gewesen sei, ich gehe zu Jesus. Ich gehe jetzt zum Leben. Er hat mich erkauft, er hat mich angenommen. Es wäre richtig so ein Glanz der Ewigkeit über dem Sterben dieses 13-jährigen Jungen gewesen, der da in Oberstdorf, keine Ahnung davon, ne, von der Evangelisation angesprochen wurde. Es hat mich ganz erschüttert, wie Gott wirkt. Wissen Sie, der lebendige Gott. Nee, der einmal aus den Zuhörern da sich so einen 13-Jährigen rausholt und zu sich zieht, ihm die Augen öffnet, dass er glauben kann, das Kreuz Jesu sieht und weiß, ich bin erkauft und erlöst. Und dann schreibt sie weiter, mein Mann ist über diesen Schmerz mit dem Jungen nicht mehr hinweggekommen. Ein Vierteljahr später ist er auch gestorben. Ich bin jetzt ganz allein. Meine Wohnung ist leer geworden. Aber der Mann sei auch im Glauben gestorben und sie wisse, dass dieser Herr nun da sei. Da habe ich gedacht, man sollte bei jeder Bibelstunde eigentlich mit so einer Möglichkeit rechnen, nicht? Verstehen Sie? Dass ein halbes Jahr später seine Familie zerstört ist. Und dass ich Ihnen noch einmal sagen kann, es gibt einen lebendigen Gott, der so mächtig wirkt, dass er seinen Sohn gibt zum ewigen Heil und durch seinen Geist euch zu diesem Sohn hinziehen kann. Und nun ist alles nicht mehr schrecklich und schwer, sondern ist alles in Trost und Licht gehüllt. Es ist ein lebendiger Gott. Ich stehe so stark unter dem Eindruck, ich muss Ihnen das gerade so sagen, wie lebendig Gott ist. Sehen Sie, ich bin seit 10 Jahren im Grunde furchtbar unglücklich über die Entwicklung unserer Kirche. Sie wissen, dass eine Handvoll ungläubiger Theologieprofessoren unsere jungen Theologen zum Unglauben verführen und dann kommen die und reden auf den Kanzeln lauter Unglauben, dass Jesus nicht auferstanden ist und dass es keine Erlösung gibt. Ich habe in meinem Blatt Licht und Leben 10 Jahre lang geschrien und ich hatte immer so das Gefühl, diese müde Christenheit, die ist gar nicht mehr zu erwecken. Und auf einmal geht das los. In Württemberg waren Kirchenwahlen. Da wird die Generalsynode direkt gewählt von den Gemeinden. 30% der Bevölkerung gehen zu einer Kirchenwahl. Das ist ganz unvorstellbar hier im Rheinland, nicht? Und es geschieht, dass die gelehrten Professoren, Akademiedirektoren und so weiter nicht gewählt werden und schlichte Christen. Mir schrieb einer, der neue Landeskirchentag ist eine Gemeinschaftsstunde. Nicht? auch die Alten nicht wieder gewählt, die vorher drin waren, sondern jetzt haben sie Leute gewählt, die bezeugen können, es ist etwas des Heilands sein. So, und die sollen die Kirche leiten jetzt. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in dieser trägen Zeit eine Kirche wie die Württembergische so aufsteht. Und jetzt geht es in Westfalen los. Darf ich Ihnen eben sagen, dass am 6. März in der Westfalenhalle mit 20.000 Plätzen eine Bekenntnisversammlung ist. Das hat die Westfalen haben das losgelegt. Wie im Kirchenkampf. Aber ich denke, es fahren von Essen auch Leute hin, nicht? Am 6. März wollen Sie schon mal vormerken, Sie kriegen noch Handzettel dafür. Da müssen Sie sich frei halten. 6. März in Westfalen alle nachmittags um 3:30. Es schrieb mir heute mein Freund Wilhelm Jung aus Siegen, bis jetzt ist klar, dass wir mit 50 Omnibussen von Siegen aus hinfahren. Stellen Sie sich mal vor, auf einmal wird diese träge Christenheit lebendig und sagt jetzt Feierabend, wir wollen das Evangelium festhalten, nicht? Das halte ich für ein wunderbares Wirken Gottes, nicht? Ich habe gar nicht mehr mit gerechnet. Jetzt kann ich auch hoffen, dass im Rheinland mal was kommt. Sie verstehen, ich möchte so gern unterstreichen, dass es sich um einen lebendigen Gott handelt. Nur im lebendigen Gott kann man sich wirklich freuen. Der erste Teil. Können Sie sich freuen im lebendigen Gott? Richtig freuen? Wenn ich Leute spreche, dann ist ihr Christentum immer bloß Not und Problem und Freuen im lebendigen Gott, ich bitte Sie. Jetzt kommt der zweite Teil. Da heißt es hier im Vers 4, Psalm 84, Vers 4. Hier in Vers 4 wird der Grund genannt, warum man sich im lebendigen Gott freuen kann. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge Hecken, nämlich deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Das ist poetisch schon so schön, wissen Sie. Mein ästhetisches Gefühl freut sich einfach. Ich wüsste kein Gedicht, das so schön wäre wie der 84. Psalm. Einfach schön, nicht? Abgesehen von der Wahrheit, die drin steht. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Vers, den wir eben besprochen haben, nach unserem Gefühl so heißen müsste, mein Leib und Seele freuen sich am lebendigen Gott. Ich freue mich an meiner Frau, ich freue mich an dem guten Essen, nicht? Ich freue mich am Sonnenschein, manchmal gibt es das auch noch in Deutschland, hoffen wir es wenigstens. Ich freue mich am. Aber hier heißt es, ich freue mich nicht an Gott, sondern mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Das heißt, diese Freude kennt man erst, wenn man völlig eins geworden ist mit Gott. Völlig im Frieden mit ihm ist. Völlig im Frieden mit Gott. Ein unbekehrtes, unwiedergeborenes Herz kennt den Frieden mit Gott nicht. Und darum hat es immer im Grunde Angst vor Gott. Wenn Atheisten bestreiten, es gäbe gar keinen Gott, dann sage ich, ihr habt bloß Angst vor ihm, darum darf es ihn nicht geben. Nicht? Ich kann mich im lebendigen Gott nur freuen, wenn ich völlig im Frieden mit Gott bin. Und hier in dem Vers 4 wird nun gesagt, wie ich zum Frieden mit Gott komme. Also zweiter Teil. Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ihr Nest, da sie junge Hecken. Deine Altäre. Das ist wundervoll, da vergleicht der Psalmist seine Seele oder sein Herz mit einer unruhigen Schwalbe. Ich weiß nicht, ob Sie das mal schon erlebt haben, so auf dem Lande als Kinder haben wir das immer gesehen, wenn wir in Ferien waren, wie in der Scheune meines Großvaters die Schwalben reinschossen und den Jungen was brachten, dann wieder rausschossen. Das war eine ewige Unruhe. Oder wenn Sie mal an so einem schönen Abend die Schwalben fliegen sehen, da kann man gar nicht mit den Augen folgen. Das geht rascher wie Tischtennisbälle, nicht? Das ist eine merkwürdige Unruhe über den Schwalm. Und nun vergleicht der Psalmist sein Herz mit so einer Schwalbe. Es ist voll Unruhe. So ist es doch, nicht? Was bringen wir heute Abend an innerer Unruhe hier mit rein? An Gedanken, an Sorgen, an Nöten, an Anfechtungen, an Sünden, an Schuld, eine Herzensunruhe. Wir sind von Natur friedelos wie eine rumfliegende Schwalbe. Einer der größten Dichter, Rainer Maria Rilke, hat das Bild noch einmal gebraucht. Er vergleicht unser Leben nicht mit der Schwalbe, sondern mit dem Falken, der um so eine Ruine kreist. Ich kreise um Gott den uralten Turm und kreise jahrtausendlang. Da vergleicht Rainer Maria Rilke unser Herz auch mit so einem ruhelosen Vogel, der um so eine Ruine rumfliegt. Das ist ein wundervolles Bild. Und nun sagt der Psalmist, mein unruhiges Herz ist zur Ruhe gekommen, hat eine Heimat gefunden. Die Schwalbe hat ihr Nest gefunden, wo sie Junge hecken kann. So hat meine Seele ein Port, einen Hafen, eine Ruhestätte gefunden. An den Altären Gottes. Verstehen Sie das Gleichnis jetzt? So hat meine Seele, meine unruhige Schwalbenseele, eine Ruhestätte gefunden an den Altären Gottes. Und nun muss ich die Altäre Gottes erklären. Sehen Sie, das ist ja ein alttestamentlicher Psalm. Den spricht ein Mann im Blick auf den Tempel. Aber alles im Alten Testament ist Weissagung und Vorbild auf den Herrn Jesus hin, aufs Neue Testament. Und darum sind die Altäre im Tempel, an denen der Psalmist zur Ruhe kam, Vorbild auf neutestamentliche Dinge. Im Altar, im Tempel gab es, wissen Sie, wie viele Altäre es im Tempel gab? Zwei Altäre. Der eine stand im Vorhof. Das war der große eherne Altar, auf dem die Schuldopfer dargebracht wurden. Wenn sich einer in Israel versündigt hat, dann bringt er ein Lamm und das wird geschlachtet und auf diesem Altar verbrannt. Hier findet die Versöhnung statt. Und wenn nicht so außerordentliche Opfer waren, dann brannte immerzu ein Opfer auf diesem Altar. Nämlich ein Lamm. Das wurde nur gewissermaßen abgeräumt für so besondere Schuldopfer und Sündopfer. Aber wenn sonst kein Opfer war, brannte hier bei kleinem Feuer ein Lamm. Das Opfer wurde morgens gerichtet und abends gerichtet. Diese Rauchsäule von dem Opfer stieg Tag und Nacht auf. Das Lamm, auf das gleichsam die Sünde und Schuld Israels gelegt war, und das nun stellvertretend starb. Und wenn in Israel einer Angst hatte, wie stehe ich mit Gott, dann schaute er sich um und sah die Rauchsäule und wusste, das Versöhnungsopfer brennt. Da ist Vergebung. Das Lamm ist an meiner Stadt gestorben. Und nun wissen wir hoffentlich, dass Johannes der Täufer auf Jesus zeigte. Und sagte, siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und so ist dieser Opferaltar im Vorhof des Tempels ein Abbild unseres Altars, nämlich das Kreuz von Golgatha. Wir reden verkehrt, wenn wir das Ding da drüben Altar nennen. Sie haben ja auch nicht viel Respekt davor. Es ist irgendwie jetzt Garderobe verwendet. Ein richtiger lutherischer Pfarrer würde wahrscheinlich einen Schlaganfall kriegen. Aber es ist ganz in Ordnung. Unser Altar ist Golgatha. Und das Opferlamm, das hier geopfert wird, ist der Sohn Gottes. Es ist für die Seele allein friedenbringend, wenn ich weiß, der hat der Welt Schuld weggetragen, also auch meine. Hier ist wirklich Vergebung der Sünden. Dies Kreuz gibt wirklich Versöhnung mit Gott. Das Opferlamm gilt. Sehen Sie, hier kommt unsere unruhige Seele zur Ruhe am Kreuze Jesu. Das ist eine Erfahrung, ne? Es gibt, auf Sylt gab es einen, oder gibt es noch, ich weiß nicht, einen Friedhof, auf dem die Seeleute begraben wurden, deren Namen man nicht kennt, die als Ertrunkene, gibt es das noch, ist noch da? Angeschwemmt wurden, nicht? Und auf diesem Friedhof der namenlosen, ertrunkenen Seeleute ist ein Gedicht von Kögel. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit gespült zum Erdeneiland. Also wie die Ertrunkenen, so werden wir auf die Erde gespült. Voll Unfall und voll Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland. Aber das Vaterhaus ist immer da, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Das will der Psalmist sagen. Die unruhige Schwalbe hat ihr Nest gefunden. Nicht? Der Vogel hat ein Nest gefunden, die Schwalbe, ein Ort, wo sie Junge hecken, das Kreuz von Golgatha. Hier, das ist der erste Altar Gottes, hier ist wirklich Frieden mit Gott. Sagte mir kürzlich ein Bruder, wir haben ja alle unsere Nöte und Anfechtungen außer ihnen. Da habe ich gesagt, ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich vielleicht der angefochtenste von ihnen allen bin, nicht? Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich das nicht wüsste, dass der Sohn Gottes wirklich der Welt Sünde weggetragen hat, dass sein Blut wirklich der Kaufpreis ist, völlig bezahlt, dass ich erkauft bin für Gott, dass ich nur noch annehmen brauche, dass der Blick auf dieses Kreuz wirklich die Annahme des Friedens mit Gott bedeutet. Wenn ich das nicht wüsste, könnte ich nicht leben. Hier kommt unsere unruhige Seele wirklich zum Frieden. Das Vaterhaus ist immer da, wie wechselnd auch die Lose. Das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Und wir sind alle solche Heimatlosen, ne? In meinem Leben hat dieses, das habe ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, aber es macht nichts, dieser Vers eine ganz besondere Rolle gespielt. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, deine Altäre, Herr Zebaut. Also denke ich zunächst mal an den Altar von Golgatha, ne? Zum anderen komme ich nachher. Mein König und mein Gott. Das war am 5. März 1943, als über Essen der erste große schreckliche Fliegerangriff ging. Und da brannte mein Haus in der Weiglestraße ab. Und am Morgen dieses Tages, da saßen wir, meine Frau und meine Kinder, die damals noch klein waren, und ich, völlig abgebrannt, verrußt, dreckig, mit dem einzigen Anzug, den man hatte, bei meinem Vikar schauen. Und da frühstücken wir nun. Wir wussten nicht, wohin. Es ist ja vielen von uns so ergangen, nicht? Es erschütterte mich, nun bin ich also wirklich richtig heimatlos. Arm und heimatlos. Und dann haben wir bei meinem Vikar schauen, manche kennen ihn noch, gefrühstückt und dann sagte, nun wollen wir die Losung lesen. Und die Losung im Tag heißt, Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Und da konnte ich sagen, Kinder, wir sind nicht heimatlos. Und wenn die Welt unter uns zusammenbricht, es ist das Kreuz von Golgatha Heimat für Heimatlose. Da sind wir immer zu Hause. Warum sind von noch ganze Reihe von Ihnen im Grund noch heimatlose Leute? Mit so einer unruhigen Seele, mit so einer friedelosen. Das Kreuz Jesu, dieser Altar Gottes, wartet ja auf uns alle, nicht? Da strömt Friede herab wie ein Strom und Gerechtigkeit, die uns dann Gott schenkt wie Meereswellen. Ich hoffe, wir haben das verstanden. Aber nun steht da deine Altäre, Plural, Mehrzahl. Es gab im Tempel noch einen zweiten Altar. Sehen Sie, im Tempel gab es drei Teile. Das äußere war der Vorhof, da war dieser große Versöhnungsaltar. Und dann kam ein Raum, das Heilige, in den nur die Priester rein durften. Und dann kam das Allerheiligste, ganz dunkle, in dem die Bundeslade stand, der Gnadenstuhl. In diesem zweiten Raum, im Heiligtum, wo nur der Priester hinein durfte, da stand unter anderem der siebenarmige Leuchter, ein Bild der Gemeinde Jesu Christi, die leuchten soll, und da stand ein kleiner goldener Altar. Und auf diesem Altar wurde morgens und mittags und abends ein Rauchopfer dargebracht. Als Zacharias im Tempel war und der Engel des Herrn erschien ihm und sagte ihm, wirst einen Sohn haben, da stand er an diesem goldenen Räucheraltar. Und dieser Räucheraltar, dieser Weihrauch, der da geopfert wurde, da war also kein Blutopfer, nicht? Nur Weihrauch, der symbolisierte gleichsam die Gebete der Gemeinde. Das war gleichsam eine Darstellung des Gebetes. Also für die, die sich für ein bisschen intensivere Bibelarbeit interessieren, darf ich eben sagen, dass zum Beispiel Offenbarung 8, Vers 3, ein Blick ins himmlische Heiligtum gezeigt wird. Der Tempel war ja immer ein Abbild vom himmlischen Heiligtum. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Rauchfass. Und die wird viel Räuchwerke geben, dass es gäbe zum Gebet aller Gotteskinder auf den goldenen Altar vor dem Thron Gottes. Nicht? Dieser goldene Altar war also ein Symbol des Gebetes, das aufsteigt vor Gott wie ein Rauchopfer. Ach, meine Freunde, dieses Rauchwerk, das war ein edler Duft, nicht? Und man könnte eigentlich meinen, die Gebete der Kinder Gottes, die sind oft gar nicht sehr schön. Ich schreie zu dir, heißt mal im Psalm, nicht? Ich bin zermalmt, ich liege im Staube. Das ist ästhetisch gar nicht schön. Aber vor Gott ist es köstlicher Weihrauch. Wenn unser Herz seufzt und schreit, wirst du gar bald erweicht, heißt dein Lied. Wenn unser Herz seufzt und schreit, das ist köstlicher Weihrauch vor Gott. Und sehen Sie, das ist der zweite Altar, dass wir beten dürfen. Darum kann sich ein Herz im lebendigen Gott freuen, weil ich mit diesem lebendigen Gott ja reden kann. Sehen Sie, man hat gesündigt. Man hat keinen Mut, vor Gott zu treten. Wie dumm. Er ist ja ein lebendiger Gott. Ich kann ihm sagen, Herr, du weißt, was ich für ein elendes Kind bin. Aber deins, nicht? Hast mich erkauft. Herr, siehst du, wie trostlos in meinem Leben alles ist. Ich kann ihm ja alles sagen. Darum kann ich im lebendigen Gott freuen. Weil ich ihm mein Herz ausschütten kann. Tun Sie das eigentlich. Dazu braucht man allerdings Stille. Es ist merkwürdig, wenn ich anfangen will zu beten, dann fällt das Telefon. Nicht? Und wenn ich hingehe, heißt es falsch verbunden oder so irgendwas. Ich wollte eine andere Nummer. der Teufel ist auf dem Plan, uns zu dieser Stille nicht kommen zu lassen. Nicht? Da muss man ein bisschen drum kämpfen. Ich stelle mir es oft so richtig vor, morgens, aus welcher Wohnung in Essen steigt eigentlich jetzt der Rauchaltar, der Rauchwerk des Gebets empor. Ne? Wo sind jetzt Menschen, die das Opfer des Gebets darbringen? Das heißt also nicht eine feierliche Rede, sondern dass ich ernst nehme, dass er lebendiger Gott ist. Und dass ich mich freuen kann und darum ihm mich in die Arme werfen darf. Dein Altäre, Herr Zebaut, mein König und mein Gott. Und ich muss noch kurz ein Drittes sagen, es ist furchtbar. Aber sehen Sie, ich bin so selten dran, dass ich es ein bisschen ausnutzen muss und darum 5 Minuten länger dauern darf. Wer einschlafen will, darf es tun, aber ich muss noch ein Drittes sagen. Alles, was ich bisher gesagt habe, klingt doch, ich hab's. Meine Seele freut sich im lebendigen Gott. Mein König und mein Gott. Ha, was anderes wie Tief des Daseins. Mein König und mein Gott, nicht? Da sprachen alle Theologen sofort auf, seit ich sie kenne, seit meiner Studienzeit und sagen, hast aber nicht in der Tasche. Doch, hier steht mein Gott. Ich pflege dann immer zu sagen, darauf kommt es auch gar nicht an, sonst kommt darauf an, dass er mich in seiner Tasche hat, nicht? Dass er mich in seiner Tasche hat, und das hat er. Ja, aber es gibt eine falsche Sicherheit, sei hier. Da ist alles Gewissheit in diesen Versen, nicht? Der Vogel hat ein Haus gefunden, eine Ruheort, deine Altäre. Ich bin versöhnt am Kreuz Jesu, ich kann ihm mein Herz ausschütten. Hab ich. Gibt's gar keine Hemmungen. Mein König, mein Gott. Lauter Gewissheit. Und darum ist es geradezu verblüffend, dass dieser Verse mit dieser strahlenden Gewissheit anfangen, meine Seele verlangt. Und es heißt wörtlich, verzehrt sich nur nach den Vorhöfen des Herrn. Das spricht doch einer, der ganz ferne ist, nicht? Wenn ich nur die Vorhöfe sehen könnte, danach verzehre ich mich und auf einmal ist alles voll strahlender Gewissheit. Ich hab's. Nun, die Ausleger sagen natürlich mit Recht, das dichtet ein Mann aus Israel, der in der Ferne ist und sehnt sich nach dem Tempel. Aber das klappt dann doch nicht ganz. Dann könnte nämlich nicht gleich wieder sagen, ich freue mich so an den Altären da, nicht? Na, meine Freunde, hier sind wir an einem Geheimnis des Christenstandes. Ein richtiger wiedergeborener Christ ist ein Mensch, der alles ganz gewiss hat. Er kann sagen, mein König und mein Gott, er hat mich erkauft, sein Blut ist für mich geflossen, ich bin versöhnt, meine Sünden sind vergeben, er hat mich mit dem Heiligen Geist versiegelt, dass ich ihm gehören darf. Ich darf mein Herz ausschütten. Das ist ein richtiger Christ. Und zugleich weiß ein richtiger Christ, ich hab's eigentlich noch gar nicht. Das Beste kommt noch. Darum bin ich froh, dass ich 68 bin. Ich bin nicht mehr weit weg davon. Wenn ich sterbe, dann will ich in dem Augenblick, wo ich sterbe, meine Augen aufschlagen an ihm, der wirklich mein König und mein Gott ist. Das ist die Paradoxie des Christenstandes. Ich kann so mit dem Fremdwort sagen, die Paradoxie. Dass man eigentlich, ich habe alles in dir, Herr Jesus Christ. Aber ich verzehre mich danach, dass ich es richtig hätte. Ach Herr, wenn ich doch dich sehen könnte. Ach Herr, wenn ich doch richtig geheiligt wäre. Ach Herr, meine Sünde ist noch so mächtig. Ach Herr, ich bin oft so traurig, ich bin oft so ungläubig, ich bin oft so draußen vor der Tür. Und dann, verstehen Sie, das gehört beides zusammen. Da sagt ein Weltmensch, das klappt doch nicht. Du kannst doch nicht sagen, ich habe ein Portemonnaie voll Geld und ich bin ein armer Kerl. Sag ich, so spricht ein Christ. Nicht? Ist doch so, die praktische Erfahrung, nicht? Ich könnte verzweifeln manchmal in meinem ganzen Christenstand. Und dann schlage ich die Bibel auf und dann kann ich singen, mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott. Und das ist doch wahr. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen. Also eine der großen Erlebnisse meiner Amerikareise war für mich der Rückflug. Flogen wir abends weg und dann hatten wir bloß 2 Stunden Nacht, weil mir die Sonne immer überrundet. Das ist dann furchtbar komisch. Auf einmal haben wir Abendbrot gegessen und dann ist auf einmal dunkel und die löschen all die Lichter. Ich war der Einzige, der noch gelesen hat. Und auf einmal sehe ich, um mich herum schläft alles. Und da habe ich mein Licht ausgemacht und mal gedacht, dass also 12 Kilometer leere Luft unter mir sind. Und dann kommt also etwa 8 Kilometer tiefe Wasser. Das ist ein grauenvoller Abgrund, ne? Und von dem trennt mich also nur so ein Stückchen Boden. Das ist ja unheimliche Situation, ne? Es wurde mir ganz schwindelig im Gedanken daran, wie man hier im Nichts hängt eigentlich. Und dann habe ich gedacht, so geht einem Christen hier. Ich bin geborgen, weil mich Jesus erkauft hat. Ich kann sagen, mein König und mein Gott. Aber ich bin in diesem Flugzeug über entsetzlichen Abgründen hier. Ich vergesse nicht, wie ein alter Amtsbruder hier in Essen, der Pfarrer Spieker, mir mal sagte, ganz erregt, Bruder Busch, wenn Gott mich nicht festhält, dann falle ich morgens in die schrecklichsten Sünden. Dann könnte ich Mörder werden oder irgend sowas. Da habe ich gesagt, ja, so ist es. Wir schweben über Abgründen. Unser Leben ist angefochten. Unser Glaube ist so klein. Der Herr ist oft so fern. Wir sind so einsam, was weiß ich alles, nicht? Das ist Tiefe des Daseins, diese Abgründe. Aber darüber schweben wir. In dem Sätzen, die hier stehen, mein Leib und Seele freuen sich im lebendigen Gott, mein König und mein Gott. Aber wie ich mir das klar machte, wie ich da über dem Abgrund schwebe, habe ich gedacht, ich bin dann doch froh, wenn wir landen. Und wie es dann also nach 2 Stunden Tag wurde und allmählich dann so Kontinent auftaucht und die Maschine aufsetzt auf dem Flugplatz in Köln und da waren alle Enkel und Kinder und schrien Hurra, Opa ist wieder da, nicht wahr? Und war mir eigentlich doch ein bisschen wohler als über den Abgründen. Und da will ich mal sagen, als Christ bin ich hier geborgen im Flugzeug, aber ich freue mich, wenn ich lande. Verstehen Sie, wenn ich lande in der anderen Welt, wo ich ganz anders noch das alles, ich bin ja derselbe Mensch wie in einem Flugzeug da, nicht? Aber jetzt habe ich festen Boden an Füßen. Jetzt sind die Abgründe zu Ende. Jetzt komme ich wirklich nach Hause. Diese Paradoxie des Christenstandes, dass wir haben und doch in der Erwartung stehen. Verstehen Sie, ich meine, dass wir haben und doch in der Erwartung stehen. Kommt durch die ganze Bibel. Ich will Ihnen bloß ein Beispiel sagen, weil wirklich die Zeit vorbei ist. Da steht erstens im ersten Johannesbrief. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer hat, der hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Dort hier geht's nicht. Wer hat, der hat. Und im selben Brief steht, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, wie er ist. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht in demselben Brief ausgesprochen, wer hat, der hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und doch ist noch nicht erschienen. Christen sind Leute, die freuen sich auf die zukünftige Welt. Und ich möchte mich nicht dumm machen lassen von Leuten sagen, die ja, das kommt erst mit der Auferstehung. Ich bin überzeugt, dass im Augenblick, wo ich hier die Augen schließe, diese andere Welt sich schon für mich auftut, nicht? Oh, wir werden ihn sehen, wie er ist, und darauf freue ich mich dann. Das ist dann die Landung, nicht?